Heiliger Geist, ich bete so, dass du die Worte nimmst und transportierst, so wie es jeder braucht, so dass jeder das hören kann, was ihm Trost, Kraft, Hilfe, Freude ist, dass er das hört, was du sagst. Und ich danke dir, Heiliger Geist, danke, dass du uns jetzt in Beschlag nimmst, dass deine Liebe fließt von dir zu jedem von uns. Danke, Herr, dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Ja, ich freue mich wieder, dass ich hier stehen darf und euch das bringen, was ich mir so vorbereitet habe. Es kostet mich alles, aber es ist auch auf der anderen Seite ein großer Gewinn, wie jeder weiß, wenn man sich mit dem Wort Gottes beschäftigt. Wie immer habe ich auch gefragt, was ist bloß das Thema für heute, was soll ich bringen? Zuerst dachte ich, es wäre das Thema Gnade dran, da ich in letzter Zeit so viele Bücher über Gnade gelesen hatte. Dann aber ging ich durch eine tiefe Not und als die sich plötzlich teilweise löste, da wurde ich so mit Dank und Freude erfüllt, dass ich mir gedacht habe, nein, es ist das Wort, sage Dank alle Zeit, einfach dran. Und so habe ich mir Gedanken dazu gemacht. Stehen tut dieses Wort in Epheser 5, 19, 20. Dort steht, singt miteinander Psalmen und lobt den Herrn mit Liedern, wie sie euch sein Geist schenkt. Singt und jubelt aus vollem Herzen und immer gilt, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dankt Gott dem Vater zu jeder Zeit, überall und für alles. Wenn ein Problem gelöst ist, die Not überstanden, dann fällt es mir natürlich nicht schwer, aus vollem Herzen Gott Danke zu sagen, Gott zu loben, zu singen und zu jubeln, dass das alles wieder mal überstanden ist. Mitten in der Not, da sieht es bei mir schon etwas anders aus. Da kann ich dann immer nur unentwegt bitten und flehen und den Herrn bestürmen. Immer wieder lese ich in Büchern, wir sollen Gott auch loben und danken, wenn wir mitten in der Not sind. Aber da möchte ich ganz ehrlich sein, es fällt mir nicht leicht und ich schaff's einfach auch gar nicht, dann zu sagen, Herr, ich danke dir, dass das passiert ist. Das kann ich nicht, das wäre nicht ehrlich. Und bei Gott, da kann ich, darf ich und soll ich ehrlich sein, weil er weiß ja sowieso, wie es in mir aussieht. Da brauche ich ihm nichts erzählen. Allerdings, wenn es heißt, danken heißt hier die Situation annehmen, dann geht es mir schon besser damit. Denn ich weiß dann immer, auch wenn das etwas ist, was ich jetzt überhaupt nicht mag und mich überhaupt nicht freut, aber es ist am Thron Gottes vorübergegangen. Gott hat es gesehen, Gott hat Ja dazu gesagt und damit werde ich es auch schaffen und damit fertig werden. Und so gehe ich dann gleichsam an der Hand Gottes durch diese Not hindurch. Etwas, das mir dann immer eine große Hilfe ist, das sind die Psalmen. Denn der Beter, der kommt auch immer wieder vom Klagen zum Loben. Viele Verse in den Psalmen, die sind in meiner Bibel angestrichen. Und wenn ich sie dann durchgehe, das ermutigt mich immer. Das hilft dann auch meinem Glaubenstief wieder auf die Sprünge. Zum Beispiel Psalm 37, Vers 5. Vertrau dich dem Herrn an und sorg dich nicht um deine Zukunft. Überlass sie Gott, er wird es richtig machen. Und Vers 7a, sei geduldig und warte darauf, dass der Herr eingreift. Geduldig, welch schwer zu lebendes Wort für mich. Oder Psalm 55, 23, überlass alle deine Sorgen dem Herrn, er wird dich wieder aufrichten. Niemals lässt er den scheitern, der treu zu ihm steht. Niemals steht hier, wie froh bin ich. Psalm 107, 6. In auswegloser Lage schrien sie zum Herrn und er rettete sie aus ihrer Not. Folglich wird er auch mich wieder retten. Den Vers aus Psalm 73, 21, der erheitert mich immer wieder, denn da steht in meiner Übersetzung, als ich verbittert war und mich vor Kummer verzehrte, da war ich dumm wie ein Stück Vieh, denn ich verstand dich nicht. Diese Übersetzung, Hoffnung für alle, die hat schon eine klare Sprache. Da kann ich mich dann nicht ausreden. Ich verstehe nicht, was da steht. Dumm wie ein Stück Vieh, das muss ich mir sagen lassen, ist doch stark. Ich denke, weil ich keinen Ausweg sehe und keine Lösung sehe, steht Gott auch an. Ja eben, dumm wie ein Stück Vieh. Die Bibel, die ist ja voll von Berichten, wie Gott Menschen in der Not geholfen hat. Und eine Geschichte davon möchte ich euch erzählen. Sie steht in 2. Könige 6 und 7. Dort erzählt die Bibel die Stadt Samaria. Sie wird von syrischen Truppen belagert und eingeschlossen. Es bricht eine große Hungersnot aus und die Preise steigen in solche Höhen, dass keiner sich mehr das Essen leisten kann. In ihrer Not, als die ihren Höhepunkt erreicht, da verkündet der Prophet Elisa, diese Hungersnot wird jetzt vorbei sein. Auf diese Ankündigung des Propheten, da sagt der Berater des Königs ganz spöttisch, wie sollte Gott das machen? Sollte er vielleicht am Himmel ein Fenster öffnen und Getreide herunterschütten? Vor den Toren der Stadt, da lebten 4 aussätzige Männer. Sie waren von der Gesellschaft ausgeschlossen. Aussätzige mussten damals außerhalb der Stadt leben. Sie durften keinen Kontakt mit gesunden Menschen haben. Kam jemand in ihre Nähe, so mussten sie rufen, unrein, unrein, damit nur ja niemand in ihre Nähe kommt und sich diese Krankheit zuzieht. Brachte ihnen jemand was zu essen, so musste er es vor den Toren der Stadt abstellen und erst wenn der Mensch weggegangen war, dann durften sie sich das Essen holen. Jetzt aber gab es schon lange kein Essen mehr und auch sie hungerten, wie alle Menschen in der Stadt. So begutachteten sie ihre Situation und stellten fest, egal was wir tun oder nicht tun, wir werden sterben. In der Stadt herrscht Hungersnot. Gehen wir hinein, sterben wir, verhungern wir. Und bleiben wir hier, verhungern wir auch. Also warum gehen wir nicht gleich ins Lager der Syrer? Die haben doch genug zu essen. Lassen sie uns am Leben, dann haben wir Glück gehabt. Und töten sie uns, auch egal, denn hier sterben wir ja sowieso. Also machen wir was, sitzen wir nicht so passiv herum. Gesagt, getan. Als es dann dunkel wird, dann machen sie sich auf den Weg. Ich kann mir das so bildlich vorstellen, wie sie ganz vorsichtig hineinschleichen in das Lager der Syrer und ständig aufpassen, ob sie nicht jetzt doch noch entdeckt werden, ob nicht doch jemand auf sie zukommt und sie erschlägt. Aber nichts geschieht. Die Pferde, die Esel, die sind angebunden, die Zelte stehen und keine Menschenseele weit und breit zu sehen. Was ist da los? Aber als es jetzt nach wie vor ruhig bleibt, da werden sie kühn und sie gehen in ein Zelt, finden auch dort keinen Menschen, aber essen und trinken. Und so stürzen sie sich darauf und stillen ihren Hunger und ihren Durst. Sie sehen sich dann um und da sehen sie Gold, Silber, Kleider, alles herumliegen. So raffen sie alles zusammen, schleppen es hinaus und verstecken es außerhalb des Lagers. Aber dann meldet sich doch ihr schlechtes Gewissen. Sie erkennen, das ist nicht richtig, was wir hier tun. Heute ist ein Freudentag. Wir haben eine so gute Nachricht für die Leute der Stadt. Die können wir nicht für uns behalten. So eilen sie zurück in die Stadt und durch lautes Rufen machen sie die Torwächter auf sich aufmerksam. Ganz aufgeregt erzählen sie, was sie gefunden haben. Ein Lager voller Essen und Trinken. Sie können es nicht glauben. Und diese Nachricht, sie verbreitet sich in der Stadt wie ein Lauffeuer. Auch dem Königspalast wird das gemeldet. Und obwohl es mitten in der Nacht ist, steht der König auf und lässt seine Berater kommen. Er kann die gute Botschaft einfach nicht glauben, ist misstrauisch und denkt, das ist sicher ein Hinterhalt von den Feinden. Die kommen dann und bringen uns um. Aber die Berater des Königs, die haben dieselbe Erkenntnis wie die vier Aussätzigen und sagen, spannen wir doch unsere letzten Pferde an und fahren wir hinaus in das Lager. Denn über kurz oder lang werden die Tiere hier verenden und wir werden auch nicht mehr lange durchhalten. Lasst uns doch hinausfahren und sehen, was an der Geschichte wahr ist. Die Kundschafter, die machen sich auf den Weg und folgen den Weg, den die Feinde genommen haben mussten. Denn sie sahen Waffen und Kleider alles ringsherum umliegen. Sie hatten das anscheinend weggeworfen, um schneller fliehen zu können. Ja, aber warum sind die nur geflohen? In der Bibel, da steht dann, der Herr hatte die Syrer das Donnern von Pferdehufen und den Lärm von heranbrausenden Streitwagen hören lassen, als ob ein riesiges Heer im Anmarsch wäre. Das sind die Könige der Hethiter und Ägypter mit ihren Truppen, hatten die Syrer gedacht. Bestimmt hat der König von Israel sie zu Hilfe gerufen. Gleich greifen sie an, Hals über Kopf. Hatten die Syrer in der Abenddämmerung die Flucht ergriffen. Pferde, Esel, Zelte, ihr ganzes Hab und Gut hatten sie zurückgelassen und waren um ihr Leben gerannt. Ja, und jetzt hält die Einwohner der Stadt nichts mehr zurück. Sie stürmen das Lager der Syrer und plündern es. Es gibt wieder Nahrung, es gibt wieder Essen, die Hungersnot ist vorbei. So wie Elisa es vorhergesagt hatte. Gott hatte ganz ungewöhnlich eingegriffen. Ist das jetzt eigentlich nicht nur eine gute, spannende Geschichte? Oder gibt es diesen Gott wirklich? Und gibt es ihn heute noch? Erleben wir es? Ich kann nur sagen, ja, ich schon. Wo und wie? Hier und jetzt. Allein die Geschichte unserer Gemeinde ist so ein Eingreifen Gottes, ist ein reines Wunder. Wie kam es dazu? Gott hat Uli Ivan zur Prophetin berufen und führte sie dann und Helmut Schritt für Schritt. Helmut war evangelischer Pfarrer. Und der Weg aus der Gemeinde und aus der evangelischen Kirche, glaubt mir, der hat sie alles gekostet. Der Preis, den sie und die ganze Familie zahlten, war hoch. Wie es den Kindern ging, davon hörte ich noch nie etwas. Aber es war sicher auch für sie keine kleine Herausforderung. Vielleicht schreibt uns dann noch eines der Kinder mal, wie es ihnen damals ergangen ist. Und jeder, der das damals miterlebte, der weiß, wovon ich rede. Es war kein einfacher Weg, aber sie ließen sich nicht beirren, gingen Schritt für Schritt, so wie Gott es ihnen zeigte. Uli hat es aufgeschrieben Und wer die Geschichte nicht kennt, das Buch gibt es draußen am Büchertisch zu kaufen. Uli ist bereits in die Ewigkeit abgereist. Aber wir sind noch hier. Und die Geschichte ist noch lange nicht zu Ende, sondern wir stehen da mittendrin. Ich bin ja wirklich neugierig, was Gott da sich noch alles ausgedacht hat, was er vorbereitet hat, was er sich vorgenommen hat für uns alle. Ist es nicht ein Vorrecht, ein Teil dieser Geschichte zu sein? Darum ist Gott heute derselbe, der es damals war, der den Israeliten so geholfen hat. Und das ist auch nicht das Einzige, was ich selber miterleben konnte. Der Weg, den Maria Brejan ging, da ist doch genauso ein Wunder Gottes. Sie ging nach Uganda und Gott führte sie dort auf ganz ungewöhnliche Weise. Sie betete zu Gott um 1 Hektar Land, damit sie für die Waisenkinder ein Zuhause schaffen kann. Gott gibt ihr 65 Hektar und dazu noch alles, was sie braucht. Oder Carola, die ihre Familie, ihr schönes Haus verlässt, um in Uganda zu dienen. Als ich so danach dachte, was so in unserer Mitte alles geschehen und passiert ist, da dachte ich an die Bibelstelle aus Hebräer 11, wo einfach diese Glaubenshelden aufgezählt werden. Und dort steht zum Schluss, es gäbe aber noch viel mehr zu sagen. Und ich denke, es gäbe hier auch noch viel mehr zu sagen. Aber das sind mal Fälle, die ich persönlich und hautnah miterlebte. Und darum weiß ich, Gott ist keine Theorie, er ist Wirklichkeit. Es gibt ihn. Und wer sich auf ihn verlässt, ist nie verlassen, auch wenn es manchmal im Moment so aussehen mag. Gott lässt es nicht dabei. Er steht zu seinem Wort. Wie die Menschen in Samaria damals reagiert haben, als diese Not zu Ende war, davon berichtet die Bibel nicht. Aber ich denke, auch sie waren voll Dankbarkeit und Freude und konnten es sicher kaum fassen über dieses Wunder, das Gott hier gewirkt hatte. Es wird wohl kaum jemanden unter uns geben, der das nicht nachvollziehen kann, wie es diesen Menschen damals gibt. Denn der Weg durch das sogenannte dunkle Tal, der bleibt ja keinem erspart. Auch der Psalmbeter machte diese Erfahrung, denn er sagt, auch bleiben dem, der mit Gott geht, Leid und Schmerz nicht erspart, aber in dem allen hilft ihm der Herr. Das macht dann den feinen Unterschied zwischen Menschen, die ihr Leben mit Gott leben, und anderen, die diese Kraft und Hilfe nicht haben. Darum, mein Herz ist immer so voll Dankbarkeit, dass Gott immer einen Weg hat, auch wenn ich ihn zunächst nicht sehen kann. Paul Gerhardt hat ein Lied geschrieben und diesen Text, den sage ich mir dann immer wieder vor. Da heißt es, befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege, des, der den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winden, gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Ja, aber ich habe mir so überlegt, hier geht es uns ja so gut, wie es Menschen noch nie ging. Wir erleben einen Wohlstand, den es sicher noch nie gab. Wir haben alles. Wenn ich zurückdenke an mein Leben, ich bin im Zweiten Weltkrieg geboren worden. Und damit ihr jetzt nicht aufgehalten seid mit Nachrechnen und Nachdenken, sage ich es euch, es war 1941, also war ich heuer 72 Jahre alt. Nach dem Krieg, wir hatten nichts. Die Russen, sie hatten alles mitgenommen, auch meinen grünen Hut. Mein Großvater, der musste sich immer wieder meine Klagen und Fragen darüber anhören, warum sie sogar diesen Hut mitgenommen haben. Mein Vater war im Krieg und kam erst zurück, als ich schon 5 Jahre alt war. Wir lebten von dem, was der Garten hergab. Nach heutigem Maßstab würde man sagen, wir waren bitterarm. Aber das habe ich überhaupt nicht empfunden. Wir konnten Milch und Brot kaufen und wir wurden täglich satt. Mehr war nicht drin. Und es ging ja niemandem besser. Jeder im Dorf stand in dieser Situation. Auto hatte im Ort nur der Sägewerksbesitzer. Und so waren die Straßen frei. Wir konnten spielen und laufen und waren unbekümmert überall unterwegs. Da ich diese Zeiten erlebte, bin ich so dankbar für alles. Ich lebe in einem Land, wo nicht nur für mein körperliches Wohl gesorgt ist, sondern hier kann ich auch meinen Glauben frei leben. Komme ich am Sonntag hier zum Gottesdienst, dann kann ich mich freuen auf alle Begegnungen und muss mich nicht fürchten, dass mich jemand an die Geheimpolizei verrät und ich verhaftet werde, ins Gefängnis komme, gefoltert und womöglich auch noch umgebracht. Das erleben ja heute viele Menschen weltweit und die Christenverfolgung war nie so schlimm, wie sie zurzeit ist. Aber ich kann hier meinen Glauben ausleben und bin so dankbar. Deshalb geht es mir ja, wie es euch allen geht. Es ist ein so großer Wunsch in mir, dass doch alle verstehen könnten, wie Gott wirklich ist, wie er für uns sorgt, sich um alles kümmert, welch eine Kraft, Freude, Hilfe es ist, mit Gott zu leben. Worte reichen dafür nicht aus. So ist es auch immer wieder mein Gebet. Heiliger Geist, bitte komm und nimm doch die Decke weg, die noch vor den Augen so vieler Menschen ist, damit sie den Vater erkennen, sehen und erleben, wie Gott wirklich ist, dass dieses falsche Gottesbild endlich weichen muss. Gott ist nicht dieser strenge Schulmeister, der nur wartet, dass wir einen Fehler machen, damit er uns bestrafen kann. Ganz im Gegenteil. Es ist ihm eine Freude, uns Gutes zu tun. Gott liebt uns. Wie sehr? Davon haben wir sicher nur eine entfernte Ahnung. Paulus schreibt an Timotheus: Gott aber, den ewigen König, der unvergänglich ist und den keine menschliche Vorstellungskraft jemals erfassen kann, diesen einzig wahren Gott wollen wir bis in alle Ewigkeit loben und ehren. Amen. Das ist wahr und gewiss. Ja, und jetzt, ich habe viele Worte gebraucht, um dieses Wort Sage Dank zu umschreiben. Vieles fließt da ineinander. Und jeder von euch könnte davon sicher viel erzählen, wie Gott ihm gedient und geholfen hat. So überlegte ich mir, damit jeder die Gelegenheit hat, Gott Danke zu sagen, machen wir jetzt eine kurze Stille, in der jeder, der es möchte, sich überlegt, wofür will ich Gott heute besonders danken? Und es ihm dann auch in der Stille sagt.